Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 5. April. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Wie weiter mit der Schweizer Volksinitiative? Junger Think Tank erarbeitet Lösungsvorschläge. Von der freien Demokratie bis zur totalen Diktatur. Riesige Gegensätze nach 20 Jahren Ende der Sowjetunion. Und die Kluft zwischen den Geschlechtern verringern, die Ziele des internationalen Gender-Aktionsplans. Amik Chain Makai, schön, dass Sie dabei
sind. Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Auf der süditalienischen Insel Lampedusa kommen immer mehr Flüchtlinge an. Alleine seit gestern Abend seien über 800 neue Flüchtlinge mit Booten angekommen. Auf Lampedusa befinden sich derzeit etwa 1800 Flüchtlinge. Die italienische Regierung will tunesischen Flüchtlingen eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung ausstellen. So könnten sie sich im Schengen-Raum frei bewegen. Außerdem soll sich eine italienisch-tunesische Kommission mit der Problematik befassen. Italiens Ministerpräsident Berlusconi kündigte finanzielle Hilfe für Tunesien an, damit das Land seine Küste wirksam kontrollieren könne. In der Elfenbeinküste gehen die Kämpfe zwischen den Truppen des abgewählten Präsidenten Gbagbo und seinem Rivalen Ouattara weiter. Ouattara ist als Sieger der Präsidentschaftswahl hervorgegangen und wird von internationalen Gemeinschaft als solcher betrachtet. Bei den Kämpfen wird er von UNO-Einheiten und französischen Streitkräften unterstützt. Die beiden wollen jedoch vor allem zum Schutz der Zivilbevölkerung eingreifen. Die USA und die EU drängen Gbagbo dazu, zurückzutreten und aufzuhören, die Präsidentschaft für sich zu beanspruchen. In Japan wird vom AKW Fukushima weiterhin radioaktives Wasser ins Meer gepumpt. Damit werde in den Reaktoren Platz geschaffen, um noch stärker verstrahltes Wasser zu speichern. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat den Betreiber des AKW in Fukushima wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen kritisiert. Der IAEA-Chef forderte, dass weltweit die Sicherheit von AKWs verbessert werde, um solche Unfälle wie in Japan zu vermeiden. In einer ersten Reaktion vor 3 Wochen hatte der IAEA-Chef noch die Naturgewalten für den Unfall in Fukushima verantwortlich gemacht. Der Sänger Michel Martelly ist neuer Präsident von Haiti. Laut dem vorläufigen Endergebnis der Wahlkommission hat Martelly über 67% der Stimmen erhalten. Der Sänger ist in der Stichwahl von Ende März gegen die ehemalige First Lady Mirland Maniga angetreten. Martelly ist offenbar bei der Jugend in Haiti sehr beliebt. Vor seiner Präsidentschaftskandidatur kritisierte er in seinen Auftritten die bisherige Regierung. Als Präsident will er sich gegen Korruption wehren und die Abhängigkeit von ausländischen Hilfsorganisationen verringern. Und das, obwohl sich Haiti noch immer nicht vom schweren Erdbeben von vor über einem Jahr erholt hat. Für den Wiederaufbau will die internationale Staatengemeinschaft dem Land 10 Milliarden Dollar Hilfe zur Verfügung stellen. England will eine Erklärung von China. Die britische Regierung will wissen, was mit dem Künstler Ai Weiwei passiert ist. Dieser wurde am Sonntag festgenommen und gilt seither als verschwunden. China soll Auskunft über den Verbleib Weiweis geben und ihn sofort freilassen, so der britische Außenminister. Auch US-Präsident Barack Obama hat China kritisiert. Seit Februar hat die chinesische Regierung zahlreiche politische Aktivisten, Anwälte und Schriftsteller festnehmen lassen. Man befürchtet offenbar, dass sich die Proteste in der arabischen Welt auf China ausbreiten. Die aktuelle Vertrauensstudie von Reader's Digest zeigt, dass die Feuerwehrleute bei den Europäerinnen und Europäern am meisten Vertrauen genießen. Das gaben über 90% der Befragten an. Ebenfalls viel Vertrauen hat man in Europa in Piloten, Krankenpflegende, Apotheker und Ärztinnen. Am wenigsten Vertrauen genießen die Politikerinnen und Politiker, Autoverkäufer und Fußballer. An der Vertrauensstudie haben sich über 30.000 Menschen aus 16 europäischen Ländern beteiligt. Der Blick aufs Wetter. Heute wird's mit viel Sonne bis zu 17 Grad warm. Morgen steigen die Temperaturen auf 21 Grad und auch der Donnerstag bringt bei bis zu 23 Grad viel Sonne. Am Freitag klettert das Thermometer noch auf 19 Grad und es bleibt trotz einigen Quellwolken recht sonnig.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Dürfen die Schweizer Stimmberechtigten über alle Volksinitiativen abstimmen? Muss der Staat alle angenommenen Volksinitiativen 1:1 umsetzen? Darüber wird heftig debattiert, denn in letzter Zeit sind in der Schweiz einige Volksinitiativen angenommen worden, die aus Sicht verschiedener Seiten gegen geltendes Recht verstoßen, so etwa die Minarett-Initiative oder die Ausschaffungsinitiative. Darauf hat der Bundesrat reagiert und schlägt vor, die Möglichkeiten zur Ungültigkeitserklärung von Volksinitiativen auszuweiten. Mit dieser Reform des Initiativrechts wird sich nun das Parlament befassen. Auch der Think Tank Voraus redet mit in der Diskussion um Vereinbarkeit von Völkerrecht und Volksinitiativen. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Voraus nennt sich das Forum Außenpolitik, eine Vereinigung von jungen Menschen, die sich für eine offene Schweizer Außenpolitik engagieren. Voraus ist ein politisch unabhängiger Think Tank, der sich in 10 verschiedenen Arbeitsgruppen wissenschaftlich mit Außenpolitik beschäftigt. Die Arbeitsgruppe Völkerrecht erstellt nun ein Diskussionspapier zur Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Völkerrecht, erklärt David Sutter.
Es gibt im Zuge dieser Debatte enorm viele Vorschläge, die eingebracht wurden von Professoren, von Politikern, aber auch von Journalisten und Journalistinnen. Und das Ziel von unserem Beitrag ist es jetzt, dass wir einerseits diese Vorschläge ordnen, andererseits auch eigene Vorschläge einbringen, um dann die wichtigen Player in diesem Spiel, das heißt Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass wir diese Zielgruppe dann informieren können.
Das Diskussionspapier zur Vereinbarkeit von Völkerrecht und Volksinitiativen will Übersicht in all die Vorschläge bringen und teilt diese darum in 3 Kategorien ein. Wer kann in den Gang einer Initiative eingreifen? Wann kann das gemacht werden? Und wie soll das gemacht werden? Nach aktuellem Recht ist es so, dass die Bundeskanzlei bei der Vorprüfung einer Volksinitiative eingreifen kann und das Parlament nach der Unterschriftensammlung. Die Bundeskanzlei prüft, ob die Initiative formell in Ordnung ist und das Parlament prüft, ob die Initiative gültig ist. Dazu gehört auch die Überprüfung, ob die Initiative gegen zwingendes Völkerrecht verstößt.
Wir wollen in unserem Paper verschiedene Wer's, wann's und wie's vorstellen, anhand der Vorschläge, die jetzt eben bereits in diese Diskussion eingebracht worden sind. Das Problem bei dieser Diskussion ist, dass jeder einen möglichst vollständigen Beitrag leisten wollte, der eben diese 3 Elemente wer, wann, wie enthält, aber dass dann meistens nicht ganz klar ist, was dann genau die Knackpunkte sind von einem bestimmten Vorschlag.
Deshalb will der Think Tank Voraus eigene Reformvorschläge zum Initiativrecht erarbeiten. Das heißt, aus all den bereits vorhandenen Vorschlägen zum Wer, Wann und Wie wird ausgewählt und daraus entstehen 3 Reformvorschläge. Eine Minimalvariante, eine Optimalvariante und eine Maximalvariante. Diese 3 Varianten werden dann an verschiedenen Volksinitiativen geprüft.
Wir tun so, als ob diese Reform, die wir vorschlagen, bereits in Kraft wäre. Und dann schauen wir, was zum Beispiel mit der Offroader-Initiative passieren würde, wenn jetzt diese Reform bereits in Kraft wäre. Was wären dann die konkreten Auswirkungen unseres Vorschlags auf diese konkrete Initiative? Wir haben insgesamt 5 verschiedene Initiativen ausgewählt, die möglichst politisch ausgewogen sind. Und anhand derer werden dann unsere Vorschläge in der Praxis quasi geprüft.
Auch der Bundesrat hat ein Diskussionspapier zum Thema vorgelegt. Der Bundesrat setzt sich vor allem mit der Thematik Völkerrecht und Landesrecht auseinander. Voraus legt den Fokus auf die Gegensätze von Initiativrecht und den Grundrechten. Deshalb gingen die Reformvorschläge von Voraus in eine andere Richtung als die des Bundesrates. Mehr wollte David Sutter noch nicht verraten. Im Laufe des Monats will das Forum Außenpolitik das Diskussionspapier und die Reformvorschläge zum Initiativrecht vorlegen. Über die Vorschläge des Bundesrates können nun die Kommissionen des Parlaments diskutieren. Danach entscheidet das Parlament, ob es dem Bundesrat den Auftrag erteilt, das Initiativrecht zu revidieren.
95,6. Rabe Info.
Vor 20 Jahren begann das Ende der Sowjetunion. Im Laufe des Jahres 1991 sagten sich 14 Staaten los von der Sowjetunion. Im Dezember erklärte auch Russland die Souveränität und übernahm die außenpolitischen Geschäfte der Sowjetunion. Die UdSSR, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, war Geschichte. Ein Teil der Staaten schloss sich zur GUS, zur Gemeinschaft unabhängiger Staaten, zusammen, welche allerdings immer mehr an Bedeutung verlor. Entwickelt haben sich die 15 neuen Staaten seither sehr unterschiedlich. Michael Spahr berichtet.
Max Schmid kam nach Moskau genau zum Zeitpunkt, als Wladimir Putin die Geschicke des Landes übernahm. Zuvor war er Osteuropa-Korrespondent des Schweizer Radios DRS. Das war 1999, also nach 8 Jahren des Umbruchs in der ehemaligen Sowjetunion.
Als ich kam, war eigentlich noch etwas spürbar von dem, was 91, 92 geschehen ist, nämlich ein Umbruch. Es war danach aber eine Zeit, und das war auch spürbar, eine Zeit des wirtschaftlichen Chaos, auch der wirtschaftlichen Not und des Gefühls, dass die Sowjetunion eigentlich endgültig verloren gegangen ist. Das hat man vor allem in Russland dann doch plötzlich schmerzlich wahrgenommen. Man ist nicht mehr eine Großmacht, man ist nicht mehr eine Supermacht sowieso. Dann war quasi die zweite Hälfte, wenn wir jetzt von den Bürgerrechten, Menschenrechten reden, die in den 90er Jahren noch einigermaßen funktionierten, wurden dann eigentlich unter Putin ziemlich stark eingeschränkt. Also von daher war es plötzlich wieder eine Restauration eines autoritären Staates.
Allerdings relativiert Max Schmid die Situation nach der Präsidentschaft Putins, was die Freiheiten anbelangt. Solange ihr nicht nach der Macht greift, könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Das sei das Motto, unter dem die russische Gesellschaft heute ihre Freiheit auslebe. Für viele Russen sei das Land nach 20 Jahren immer noch viel freier als zu Zeiten der Sowjetunion.
Für sie ist die wirtschaftliche Lage entscheidend und da sind die Unterschiede einfach gewaltig. Oder? Es gibt sicher viele ganz Reiche, es gibt einen Mittelstand, der heute ganz anders lebt als vor 20 Jahren. Vor allem auch die Möglichkeiten, die sich für die neuen Generationen eröffnen, sind ganz anders. Aber es gibt auch die Stagnation in weiten Teilen Russlands und vor allem auch in den ärmeren Ländern, die nicht über Ölressourcen verfügen. Dort ist das manchmal bitter zu sehen, in welcher Armut und in welcher fast Hoffnungslosigkeit jetzt vom Sozialen her die Menschen leben.
Wer den Blick auf die restlichen 14 ehemaligen Sowjetrepubliken lenkt, kann riesige Unterschiede in der Entwicklung entdecken. Auf der einen Seite führte das EU-Land Estland am 1. Januar 2011 den Euro ein. Ein demokratisches Musterkind also. Auf der anderen Seite wurde nur wenige Tage davor in Weißrussland alles brutal niedergeschlagen, was nur schon Anzeichen von Opposition zeigte. Max Schmid sieht unter anderem historische Gründe für diese Entwicklung.
Das Baltikum hatte natürlich eine andere Geschichte. Es waren 50 Jahre unter sowjetischer Herrschaft. Die Erinnerung an das, was vorher da war, war noch da. Wir waren ein unabhängiger Staat, gehörten quasi zum restlichen, westlichen, marktwirtschaftlich orientierten Europa und so weiter. In den anderen Ländern ist das graduell unterschiedlich. Es gibt Länder, in denen doch vieles geschehen ist. Vor allem im gesellschaftlichen Bereich ist die Freiheit einigermaßen da. Die Leute können lesen und sagen und Fernsehen schauen, was sie wollen. Aber es ist in praktisch allen Staaten. Mit Ausnahme einer Zeit lang der Ukraine und vielleicht heute Moldawiens ist der Versuch da, des Staates wieder Kontrolle über die Medien zu erreichen und in diesem gewissen Sinne auch über die Gesellschaft. Es gibt in praktisch keinem Staat mehr eine echte politische Opposition, die Chancen hat, an die Macht zu kommen.
Gut die Hälfte der ehemaligen Sowjetrepubliken gilt heute als stark undemokratisch. Doch die wohl erste demokratische Bewegung, die mit Hilfe von neuen sozialen Medien zustande kam, fand in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien statt. Die sogenannte Twitter-Revolution vor 2 Jahren führte dazu, dass Wahlen wiederholt werden mussten. Inwiefern könnte es zu weiteren solchen Revolutionen in den heute noch totalitären Ex-UdSSR-Staaten kommen, insbesondere im Geist der Entwicklung in der arabischen Welt?
All diese 7 Staaten, die man eigentlich nach dem Demokratieindex als wirklich autoritäre Regimes bezeichnen kann, das dürfte dort überall schwierig sein, weil eben schon die Versammlungsfreiheit massiv eingeschränkt ist. Aber wir haben es im arabischen Raum auch gesehen, es kann natürlich überall schon geben. Es ist schwierig, den Vergleich zu ziehen. Nicht? Ich bin aber zum Beispiel in Bezug auf Russland oder Länder wie Georgien, Armenien, bin ich durchaus optimistisch, dass neue Formen des Widerstandes entstehen werden. Also ein Freund hat mir gesagt, bei den nächsten Wahlen, die kommen im November, wird es ganz sicher neue Formen geben. Die Leute wollen irgendwie manifestieren, dass sie genug haben von dem System.
Einschätzungen vom ehemaligen Russland-Korrespondenten des Schweizer Radios DRS, Max Schmid. Auch morgen beschäftigt das Ende der Sowjetunion das Rabe Info. Wir blicken dann zurück auf 20 Jahre Ostzusammenarbeit der DEZA.
95,6 Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Dienstag, 5. April. Frauen verdienen nur 10% des gesamten weltweiten Einkommens. Frauen gehört gerade mal 1% des weltweiten Besitzes. Aber 70% aller Menschen, die in Armut leben, sind Frauen. Solche Fakten machen hellhörig und deshalb hat die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa, OECD, nun den Gender Action Plan lanciert. Das Projekt der OECD will die Kluft zwischen den Geschlechtern weltweit verringern. Das geht aber nicht von heute auf morgen, denn selbst an Wissen mangelt es noch heute beträchtlich, wie der Beitrag von Wilma Rall zeigt.
Gender ist auch eine ökonomische Kategorie. Und deshalb müsse sich die OECD als ökonomische Institution auch mit dieser Frage befassen, sagt Karen Kornblue, US-Botschafterin der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit OECD.
As the Nobel Prize-winning economist Paul Samuelson said, women are just men without the money.
So we thought. Wie der Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Paul Samuelson sagte, Frauen sind Männer ohne Geld. Und deshalb sei es wichtig, dass die OECD anschaue, warum diese Unterschiede existierten und warum ein so großes Potenzial brach liege. Unter Federführung der USA hat die OECD deshalb den Gender Action Plan lanciert.
We encourage them to work with the UN and the World Bank and the International Finance Corporation so that they could get data for developing countries, for developed countries.
Zuerst gehe es jetzt darum, in Zusammenarbeit mit der UNO, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds IWF Daten aus aller Welt zu sammeln. Denn zwischen den einzelnen Ländern gäbe es große Unterschiede. In einigen seien die Lohnunterschiede sehr hoch, in anderen Ländern gäbe es flexible Arbeitsbedingungen für Familien. Und mit dem Gender Action Plan könne man herausfinden, was nicht funktioniert und was man voneinander lernen kann.
And they're going to focus in 3 main areas. One is education, another is employment, and then a third very interesting one is entrepreneurship.
Der Gender Action Plan konzentriert sich auf 3 Bereiche: Ausbildung von Frauen, Erwerbstätigkeit und Unternehmertum. Vor allem zum Unternehmertum von Frauen gäbe es sehr wenig verlässliche Daten. Zum Beispiel wisse man nicht, unter welchen Bedingungen Frauen Bankkredite erhalten, ob sie mehr bezahlen müssen oder andere Voraussetzungen erfüllen müssen als Männer.
And then digging deep, why? You know, what are the important pieces of data? And why do we see the gaps? And what can we learn from each other? There's not one size fits all, because every country, every company, every family is going to make a different decision.
But es gibt kein Patentrezept, um die Kluft zwischen den Geschlechtern weltweit zu verringern, sagt Karen Kornblue. Denn jedes Land, jedes Unternehmen, jede Familie funktioniere anders und stehe vor anderen Herausforderungen. Aber mit den gesammelten Daten könne man in allen Fällen zumindest eine Alternative bieten.
16 years ago now in Beijing, the women's conference, they said women's rights are human rights and human rights are women's rights.
Vor 16 Jahren habe man an der Frauenkonferenz in Peking gesagt, Frauenrechte sind Menschenrechte und Menschenrechte sind Frauenrechte. Und seine Rechte könne man nicht ausüben, wenn einem die wirtschaftlichen Mittel fehlten, sagt Karen Kornblue. Man könne nicht aus der Unterdrückung fliehen, wenn man keinen Job oder kein Bankkonto habe. Und dieses Problem will die OECD mit ihrem Gender Action Plan nun anpacken.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 5. April. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.